Leser trifft Autor. Heute ein Gespräch zwischen Manuel Osorio und Achim Koch über seinen Roman Gras.
So, hallo Manuel.
Guten Abend, Achim.
Ja, wir wollten heute mal über den Roman Gras sprechen. Die Hauptperson heißt Kniep Hölzenberger. Er ist Botaniker, Biologe, eigentlich Mykologe, also Pilzforscher, und lebt in einem wohngemeinschaftsähnlichen Haus mit anderen zusammen. Und mit denen und einigen Gästen wird die Idee entwickelt, ein neues Format sich auszudenken für einen Internet-Screening-Dienst. Ein Format, bei dem sie in der Lage sind, Menschen wirklich davon zu überzeugen, sich mit der Klimakatastrophe ernsthaft auseinanderzusetzen und Konsequenzen zu ziehen. Und dieses Format heißt Leben und das entwickeln sie auch, schaffen sie auch. Es wird immer in mehreren Sprachen übersetzt gleich und wird also international sich angeschaut und hat unglaublichen Erfolg. Und irgendwann stellt sich aber heraus, dass man die Grenzen erreicht, die Grenzen dessen, was man mit so einer Dokumentation wirklich erreichen kann bei den Menschen. Die Parallelhandlung ist eine, die in Afrika spielt, im Kongo. Sie spielt zeitlich nach dieser Entwicklung im Osten des Kongo und Kniep Hölzenberger ist also geflohen, musste fliehen vor der Wut der Bevölkerung und musste sich dort im Kongo über viele Jahre verschanzen und verstecken. Nur wird er jetzt gefunden und jemand von der deutschen Botschaft muss ihn wieder zurückholen nach Deutschland. Das ist mal so ganz allgemein die Handlung dieses Romans. Und vielleicht bleiben wir ein bisschen mehr in Deutschland und etwas weniger im Kongo, wenn du einverstanden bist. Ja. Und überlegen mal genauer, was dieses Format, was die eigentlich dort entwickelt haben, was das eigentlich gebracht hat. Glaubst du, sowas könnte erfolgreich sein? Das ist ja pure Fantasie eigentlich. Das gibt's ja gar nicht.
Also du sprichst natürlich so die Frage an, die mich auch eine ganze Weile schon beschäftigt. Wie weit sind Menschen eigentlich bereit, auf rationale, vernünftige Argumente einzugehen? Im Grunde wissen wir ja alles über den Klimawandel und es passiert aber trotzdem nichts. Und das ist ja so ein Widerspruch, wo man irgendwie auch ein bisschen ratlos davor steht. Und du hast jetzt mal das ein bisschen so weitergesponnen in die Richtung, die versuchen schon, das noch so auf die Spitze zu treiben, dass die Menschen emotional auch ergriffen werden. Also du hast dann auch beschrieben, dass sie enorm hohe Klickzahlen oder Zuschauerzahlen haben. Aber du hast nicht ganz genau gesagt, ob sich dann wirklich was verändert hat im Verhalten der Menschen. Wahrscheinlich, oder das wäre jetzt meine Rückfrage an dich. Glaubst du, dass es dann auch, dass Menschen wirklich ihr Verhalten durchgreifend so ändern, dass spürbar eine Veränderung stattfindet?
Es gibt ja jede Menge Argumente, die hervorrufen, dass man gegen den Klimawandel nichts machen kann. Ein Argument ist, die Menschen sind eben so, die ändern sich nie. Das ist ja zumindest einer dieser Punkte, weshalb dieses Dokumentationsformat auch gewählt wurde, Leben, was die dann ins Internet stellen. Andere Argumente sind natürlich, die, es ist schon passiert. Ja, wir können eh nichts mehr machen. Oder ein wesentliches Argument ist, der Klimawandel hat seine Ursachen nicht im einzelnen Menschen, sondern in dem politischen System, in dem wir leben. Und dieses politische System kannst du nicht beseitigen. Das sind so die drei, glaube ich, so die drei Kernargumente. Fällt dir noch ein anderes ein oder sind das so die wesentlichen?
Naja, also aus meiner Sicht ist ein bisschen so die Frage, ich halte die Menschen oder die Menschheit grundsätzlich für lernfähig, ob sie schnell genug lernen kann. Ne? Das sind ja, die Klimakatastrophe ist ja was sehr langsam oder relativ langsam vonstatten geht. Ich fand es jetzt interessant, dass bei der Corona-Pandemie, wo das irgendwie durch Bilder und so sehr unmittelbar war, doch eine große Bereitschaft war, auch relativ weitreichende Maßnahmen für einen gewissen Zeitraum auch zu akzeptieren. Das spricht für mich dafür, dass immer dann, wenn irgendwas unmittelbar, irgendeine unmittelbare Katastrophe, du hast ja auch zwei sehr schön beschrieben in Florida und in den Niederlanden.
Ja.
Ich glaube, dass danach tatsächlich auch was passiert, kurzfristig. Aber dieses ganz Langsame, was vielleicht dann erst nach unserer Lebenszeit oder der Lebenszeit der meisten Menschen, die jetzt ein gewisses Alter erreicht haben, überhaupt sich ausdrücken wird, vielleicht aber auch früher, wer weiß. Da muss die Gesellschaft schon extrem schnell auch lernen und umsetzen.
Ja, ja.
Da sehe ich ein gewisses zusätzliches Problem. Natürlich sehe ich auch das Problem zentral des kapitalistischen Gesellschaftssystems, das so angelegt ist, dass du alles irgendwie versuchst auszubeuten, ob es Menschen oder Natur sind. Und das wäre aber für mich jetzt noch kein Grund zu sagen, weil der Systemumsturz nicht in Reichweite ist, machen wir gar nichts mehr. Ne? Also wenn man eben zurzeit keine realistische Chance sieht, jetzt wirklich das kapitalistische System von heute auf morgen zu stürzen, dann muss man halt was anderes sich überlegen und trotzdem dranbleiben, das würde ich schon sagen.
Diese andere Überlegung besteht ja darin, und das greift nochmal die Frage auf, die du an mich gestellt hast, sind wir überhaupt bereit in der Lage, auch das zu machen? Die andere Überlegung besteht ja darin, und da gab es mal vor einiger Zeit ein unglaublich interessantes Interview im Fernsehen mit der deutschen Sprecherin von Fridays for Future, mhm, über die Frage, was kann man denn machen? Und da wurde vom Moderator sehr genau in die Richtung hin insistiert, der Kapitalismus kann sich ja verändern. Es muss ja nicht so sein, dass man jetzt nur die große Forderung aufstellt, er muss weg, was die Sprecherin von Fridays for Future vertreten hat. Aber er sprach von einer positiven Veränderung, von einer Lernfähigkeit dieses Systems. Und sie bestritt das, sie ging eigentlich gar nicht drauf ein. Er hat sich richtig Mühe gegeben. Wie siehst du das? Was könnte der Kapitalismus was lernen? Oder lernt er eigentlich nur dann, wenn er Profite entwickeln kann? Also wenn er zum Beispiel über Sonnenenergie und über Batteriefahrzeuge und über andere Dinge Profite machen kann und deswegen Verbrennungsmotoren nicht mehr braucht, dann macht er eben das, womit er mehr Geld verdienen kann. Ist das der Lernprozess oder gibt es nicht auch einen demokratischen Lernprozess, wo denn gesagt wird, jetzt müsst ihr euch aber mal zügeln?
Also erstmal würde ich schon sagen, der Kapitalismus ist enorm anpassungsfähig, würde ich das nennen. Jetzt lernfähig wären wir schon ein bisschen zu viel, aber anpassungsfähig ja. Und wenn es darum geht, erneuerbare Energien umzusetzen und die Rahmenbedingungen so geschaffen werden, dass das auch profitabel ist, dann passiert auch schnell was. Ne? Dann werden Photovoltaikzellen wie nichts produziert und auch zu günstigen Preisen dann.
Ja.
Aber ein Grundproblem, was ich unverändert im Kapitalismus sehe, ist natürlich, dass die individuelle Wahrnehmung der einzelnen Betriebe davon geleitet wird, ausschließlich oder hauptsächlich. Und ein übergreifendes Lernfeld, also zu sehen, dass das ganze Ressourcen aus der Natur entziehen, insgesamt die Welt zugrunde richtet, also die ganze planetare Ebene sozusagen zu betrachten. Dafür muss normalerweise dann ein ideeller Gesamtkapitalist, so war früher der Begriff, oder ein staatsmonopolistischer Kapitalist oder der Staat irgendwie da sein. Und von daher eine Chance wäre vielleicht, dass man schon in viel stärkerem Maße als jetzt gesellschaftlich-staatliche Rahmenbedingungen schafft. Aber in bestimmten Bereichen, da wo das gut funktioniert, auch marktwirtschaftliche Entwicklung und Anpassungsprozesse auch zulässt. Mhm. Also eine Differenzierung unseres Wirtschaftens. Ne? Mhm. Der zweite Punkt ist, um den Klimawandel zu stoppen, müssten ja enorm viele Ressourcen umgelenkt werden.
Ja.
Also, und diese Ressourcen umzulenken, diese Macht hat nur eine kleine Gruppe von Menschen, nämlich die Kapitalbesitzer sind. Und das.
Warum sollten sie das machen?
Also ich glaube eben auch, dass sie aus ihrer beschränkten einzelwirtschaftlichen oder individuellen Logik raus dazu nicht ohne weiteres bereit sind, sondern nur dann werden wirklich von der Gesellschaft Rahmen gesetzt werden, die sagen, hier wird nicht mehr in fossile Energien investiert oder es wird teuer oder sowas ähnliches. Ne?
Es gibt ja eigentlich zwei Paradigmenwechsel, die zusammengehören. Die Veränderung in unserem eigenen Denken als Konsumenten und die Veränderung in den Produktionsvorgängen. Mhm. Diese beiden Dinge zumindest müssten ja geschehen. Es hapert ja schon stark am Verzicht, oder? Du verzichtest zum Beispiel aufs Fliegen.
Ja, das ist aber, man merkt, das ist nicht einfach in einer, wie soll ich sagen, sozialen Umgebung, in der das als exotisch wahrgenommen wird. Aber jetzt auch nicht, ist es jetzt auch nicht weiter schlimm. Ne? Trotzdem, das ist ja dieses Spannungsfeld, kann individuelle Verhaltensänderung, individueller Verzicht dann schon nachhaltig die Gesellschaft irgendwie ändern. Das glaube ich nicht. Mhm. Oder jedenfalls nicht alleine. Ich würde aber auch nicht sagen, spielt keine Rolle. Und es muss erstmal alles auf staatlicher, gesetzlicher Ebene irgendwie sowas müssen Regeln geschaffen werden. Ne? Ich glaube schon, dass beides miteinander zusammengeht. Und das ist auch, also für mich war das jetzt gerade zum Beispiel eine ganz gute Vorübung, dass ich, wenn ich auf den Markt gehe, mir vorher überlege, welche Tüten ich schon mal mitnehme, damit ich dort keine Plastik- oder Papiertüten mitnehmen muss.
Ja, ne?
Ich würde mal sagen, es hat insgesamt gesellschaftlich keine wirkliche Relevanz, weil dieser Bereich der Abfallproduktion jetzt nicht wirklich grandios ist. Ne?
Ja.
Aber trotzdem, wenn man das tut, stellen sich ja verschiedenste Fragen. Also zum Beispiel auch, wie war es eigentlich vor 40 Jahren, als ich jung war? Ist da auch alles immer schon eingepackt gewesen? Wie haben wir es denn eigentlich transportiert? Weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist das eine. Und das zweite, ich denke, es ist auch ein Übungseffekt. Eigentlich wäre es sinnvoll, es würde gesetzlich vorgegeben, dass bestimmte Sachen halt nicht verpackt werden dürfen oder anders verpackt werden müssen oder wie auch immer. Und wenn man dann schon eine gewisse Übung hat da drin oder sich geübt hat, nicht jeden Tag wahnsinnig viel Fleisch zu essen, dann fällt es auch leichter, sich sowas, so eine Regelung anzupassen.
Ja. Kommen wir nochmal ganz kurz nochmal wieder zurück auf den Roman, wo das ja alles thematisiert wird, wo das ausgesprochen wird. Eine Situation, in der diese Dokumentationsarbeit Leben schon eine Zeit lang im Netz läuft und sehr erfolgreich läuft und eben viele, viele Menschen mittlerweile dem auch folgen, es läuft ja wöchentlich, gibt es ein Treffen mit einer Videokonferenz unserer Protagonisten in diesem Roman und sie unterhalten sich jetzt über den augenblicklichen Stand ihrer Arbeit. Sie sind nicht mehr ganz zufrieden mit dem, was gerade läuft. Das ist so auf einen Höhepunkt zugelaufen und geht nicht mehr so richtig weiter. Lies mal kurz vor, ja? Aber stellen wir uns die Chancen vor, die aus dem Verzicht auf immer mehr resultieren. Was ist an diesem Konzept attraktiv? Die Fähigkeit der eigenen Wandelbarkeit, die Kreativität, das Leben neu zu gestalten, antwortete Vera. Ja, und ein ehrliches Verantwortungsgefühl, welches uns endlich aus dieser schizophrenen Zerrissenheit entlässt, ergänze ich. Dann die Aufgabe, ein Leben lang flexibel zu sein, fuhr Viktor fort, ein Leben lang zu lernen, immer wieder Neugier zu empfinden, das Bestehende im Einklang mit sich selbst zu perfektionieren. Das wäre eine kulturelle Revolution. Dann hätten wir tatsächlich verantwortungsvolle Bürger, die nicht mehr an die Politik delegieren, sondern ihre Aufgaben wieder selbst wahrnehmen. Aber es geht doch nicht nur um die Bürger, entgegnete Janek. Es geht um das Ganze, das die Zerstörung erst ermöglicht. Unser Wirtschaftssystem mit all seinen Gesetzmäßigkeiten enthält einen Kern wie den Atomkern in einem Kraftwerk. Er schafft die Energie, die zur langsamen Zerstörung führt. Willst du das abschaffen, Viktor? Also hier kommen diese beiden Seiten ja zusammen.
Ja, also das ist ein schönes Bild übrigens mit dem Atomkraftwerk, weil ich das für Kapitalismus auch immer ganz gerne benutze.
Ja, ja, ja.
So in die Richtung, du kannst auch beim Kapitalismus nicht einfach den Stecker ziehen, so wie beim Atomkraftwerk kannst du auch nicht einfach einen Stecker ziehen, sondern du hast schon dann noch die ganzen Brennstäbe, die da ewige Zeiten nachglühen und du musst also schon einen geordneten Ausweg aus dem Kapitalismus im Zweifel dann suchen.
Ja.
Und hast wahrscheinlich auch da ein paar Jahrzehnte mit zu tun und die Endlagerung von kapitalistischen Relikten ist wahrscheinlich auch noch nicht so ganz geklärt.
Ja, ja, klar.
Du spielst jetzt nochmal drauf an, auf diese Frage, muss man den Kern des Kapitalismus erstmal zerstören?
Ist das wirklich so, dass wir die Klimakatastrophe nur dann verhindern können, wenn wir im klassischen Sinne des 19. Jahrhunderts eine Revolution durchführen, die diesen Kapitalismus von der Welt fegt? Und zwar weltweit, nicht nur wie bisher ab und zu mal probiert hier und da, sondern wirklich überall. Ich meine, ist das wirklich eine, aus heutiger Sicht, ist das wirklich eine Perspektive? Ist das wirklich etwas, was Menschen machen werden? Und ist es denn wirklich die einzige Möglichkeit?
Also, da ich ja neben meiner, wie soll ich sagen, marxistisch-materialistischen Grundausbildung auch viel Systemtheorie gelesen habe, da sieht man die Dinge natürlich dann auch wieder nochmal aus einer anderen Perspektive. Das heißt, wenn, dann könnte ich es mir umgekehrt vorstellen, also dass dadurch, dass gesellschaftliche Lernprozesse stattfinden, die sagen, wir müssen jetzt an bestimmten Punkten gesetzliche, staatliche Regeln schaffen, dass bestimmte Dinge nicht produziert werden dürfen oder bestimmte Emissionen nicht mehr getätigt werden dürfen. Und dass durch diesen Prozess eigentlich plötzlich bestimmte kapitalistische Verwertung nicht mehr funktioniert in bestimmten Bereichen. Und dass du dadurch vielleicht Schritt für Schritt, zumindest in gesellschaftlichen Teilbereichen, diesen kapitalistischen Motor ein bisschen runterfährst. Ne? Aber das ist jetzt ein bisschen sehr abstrakt,
ja, das philosophiert. Ist ja, ja. Kommen wir doch mal auf den Menschen zurück, auf den, der verzichten muss. Wenn man sich das so anschaut, dann sieht man ja eigentlich, gut, ich weiß es von dir, ich weiß es auch von ein paar Freunden, die das überlegen, die, so wie du mit deinem Beispiel mit den Tüten gewählt hast, kenne ich auch Leute, die jetzt anfangen, ihren Joghurt selber zu ziehen mit Glasgefäßen und andere Dinge. Das sind diese kleinen Schritte. Aber ist es nicht so, dass die Mehrheit das zwar vielleicht als Problem mittlerweile erkennt, aber an diesem Problem überhaupt nichts zu lösen will, gar nichts tut, sondern sich wirklich nur um die eigenen Belange kümmert? Ich habe dazu ein Lied. Möchtest du das hören?
Ja, gerne.
Gut, Augenblick. So, nach dem Lied.
Ja, das erinnert mich extrem an die Situation vor, keine Ahnung, 15 Jahren, als ich mich von meinem jahrzehntelangen Postbankkonto verabschiedet habe. Weil die Postbank hat damals mit dem Slogan geworben oder hatte so eine Anzeigenkampagne, wo immer glücklich, dann das Ich immer raus betont worden ist. Und ja. So ging das mit allem, was irgendwie mit Licht geendet hat. War immer ich ja. Und ich stehe im Mittelpunkt. Ne?
Ja.
Also ich würde das, wenn du das jetzt übertragen willst, ob auf die Menschen überhaupt oder auf die Menschen in Deutschland, das gibt es sicherlich auch, diese extremst auf sich selbst bezogenen und abgeschotteten Menschen, die ihre Lebenszeit nutzen wollen, um maximal zu konsumieren und maximal Spaß zu haben. Aber insgesamt denke ich, dass die Menschen schon sehr soziale Wesen sind und das, was sie tun, extrem davon abhängig ist, was andere um sie rum tun. Und das kann man ja auch im Umgekehrten sehen. Also, dass Leute zum Beispiel ein SUV kaufen, hängt, glaube ich, schon auch nicht unerheblich damit zusammen, dass um sie rum auch lauter Leute sind, die SUVs kaufen. Und dann dieses Gefühl vermitteln, also ohne das bist du nicht sicher zum Beispiel. Oder deine Kinder sind nicht sicher. Und dann kommt es zu solchen Konsumentscheidungen. Es kommt ja teilweise auch zu, das kenne ich jetzt mehr aus der Sozialarbeit von meiner Partnerin, zu ziemlich aberwitzigen Konsumentscheidungen, wo Leute dann völlig jenseits ihres Bedarfs und ihrer finanziellen Möglichkeiten irgendwelche iPhones kaufen oder auch im Alltag Produkte konsumieren, die völlig schwachsinnig sind. Aber das schafft der Kapitalismus und die Werbung, sie schafft es irgendwie in ihrer Peer Group, so ein Gefühl zu schaffen, das ist jetzt das, was unbedingt sein muss und was in ist.
Und könnte eine Dokumentation leben, die im Internet läuft, weltweit das verändern? Oder ist das einfach nur eine große Utopie in diesem Roman?
Also ich glaube schon, dass sowas was ändern kann, aber ich glaube nicht, dass es reicht. Also es gibt schon Änderungen, aber wie gesagt, das geht alles langsam, unberechenbar. Es gibt viele Rebound-Effekte, das muss man auch dazu sagen. Und also ich bin fest davon überzeugt, dass du ohne gesetzliche Regelungen, die bestimmte Sachen einfach unterbinden, zum Beispiel sinnlose SUVs, oder zumindest die so extrem teuer machen, dass es dann wirklich nur noch...
Wie wäre es mit Kreuzfahrten in diesen Stinkeschiffen?
Das ist gehört für mich auch zu den Top-Dingen, die abgeschafft werden, dass du sozusagen eingesperrt wirst, um Zwangs zu konsumieren. Das ist schon ziemlich krass für mich. Kreuzfahrten sind schon so mit der Gipfel auch des Unsinns.
Ja.
Aber es ist eben die Frage, weißt du, die Frage, die dahinter steht, ist ja, verändern Menschen ihr Verhalten dann deswegen, weil sie sozusagen, sie haben Informationen bekommen, dass das klimaschädlich ist, dies oder jenes. Und haben dann, und schalten dann gedanklich um und sagen, ah, na, ich will, das ist ja eigentlich nicht gut, wenn ich klimaschädliche Dinge mache, dann schadet es mir oder meinem Nachkommen. Und deswegen verzichte ich dann doch drauf. Ich glaube, so funktioniert es nicht, sondern das funktioniert vielleicht bei einzelnen Leuten so. Und es funktioniert eher im Kollektiven, dass dann mehrere Leute darüber diskutieren, dann wird es irgendwie vielleicht so eine Art Trend oder Mode in bestimmten Szenen, aber eben auch nur in begrenzten Szenen, weil die Gesellschaft so ausdifferenziert ist und wenn in der eigenen Szene veganes Essen oder wenig Fleisch irgendwie angesagt ist, dann ist in der anderen Szene gerade angesagt, dass man jetzt unbedingt nochmal den nächsten SUV kaufen muss. Also das hängt, wie gesagt, das muss man, glaube ich, sehr stark im Auge behalten, dass diese soziale Komponente beim Konsum schon wirklich und beim Verhalten überhaupt ziemlich wichtig ist.
Also nochmal auf die Frage zurückzukommen, so eine Dokumentation, die weltweit ausgestrahlt wird und etwas verändert, ist Utopie. Das geht nicht.
Nö, wieso? Also das ist, finde ich, jetzt erstmal, du hast es auch sehr realistisch beschrieben, wie es produziert wird, wie es ausgestrahlt wird. Und ich finde, dass wenn das an irgendeinem Punkt ein Hype wird, dann kann der auch weltweit durchschlagen. Das ist ja auch bei anderen Dingen, bei Serien oder ähnlichen Sachen oder Musikformaten oder sowas, dann ist sowas plötzlich weltweit wirklich plötzlich präsent. Also das glaube ich schon. Ne? Und dass das auch von der Tendenz in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen was auslösen kann in die Richtung, jetzt müssen wir aber doch endlich mal umschalten und auf Dinge verzichten, das glaube ich auch, dass das möglich ist. Aber ich glaube halt nicht, dass das reicht. Also das wird vielleicht einen Effekt haben. Also damals noch diese berühmte Shell-Kampagne von vor, ich weiß nicht, über 20 Jahre, glaube ich, hier, als sie dann durch Shell-Boykott auch verhindert werden konnte, dass Shell jetzt zum Beispiel irgendwelche Dinge da verklappt hat in der Nordsee, war das, glaube ich. Also, also so meine dunkle Erinnerung. Ne? Da hat schon so ein Verbraucherboykott auch was gebracht. Aber das hat natürlich jetzt nicht den Klimawandel irgendwie aufgehalten und auch nicht dafür gesorgt, dass Shell jetzt dauerhaft Kreide gefressen hat.
Ich komme jetzt nochmal auf diesen anderen Punkt zurück, auf sag mal, weg vom Einzelnen, weg auf von der Einsicht des Einzelnen in die Notwendigkeit zu verzichten und auch die Vorteile dieses Verzichts zu schätzen. Nochmal zurück auf das, was wir vorher besprochen hatten, nämlich auf die Grenzen. Die systemischen Grenzen, die sich auftun, wenn man so einen großen Paradigmenwechsel erreichen will, dass der Zeitpunkt wirklich noch erreicht wird, an dem man das Klima retten kann. Ich lese nochmal aus dem Buch vor, das ist jetzt in einer späteren Phase, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Vera und Kniep liegen in einem Bett und machen sich lustig im Internet über diese ganzen Greenwashing-Kampagnen der Autoindustrie. Und kommen dann aber irgendwann zurück auf die Dokumentation Leben und sprechen jetzt drüber, wo eigentlich die Grenzen dort liegen. Ich lese das mal kurz vor. Weißt du, Kniep, Janek hat zum Beispiel schon recht und Papa weiß auch nicht so ganz genau. Diese Leute rechnen die erwarteten Kosten für die Umweltschäden, die sie verursachen, schon jetzt in die Kosten ihrer Produkte ein. Sie lassen sich von der Bevölkerung ihr angebliches Engagement für die Umwelt teuer bezahlen. Denk nur an die Folgen der Abschaltung der Atomkraftwerke. Die Frage ist doch, ob das drohende Unheil mit marktwirtschaftlichen Mitteln systemerhaltend zu bewältigen ist oder ob genau unser Wirtschaftssystem das Kernübel ist, wie Janek sagt. Wenn das Übel aller Zerstörung dort liegt, haben wir mit Leben nur geringe Chancen, Veränderungen herbeizuführen. Eigentlich haben wir dann gar keine Chancen. Dann ist es so, dass man uns ein wenig spielen lässt, weil wir den Unmut der Menschen kanalisieren. Denk an die Zeit der großen grünen Bewegung in Europa. Die Zerstörung wurde nicht aufgehalten. Fast alle Protagonisten dieser Bewegung dienen heute dem Wirtschaftssystem. Warten wir es ab, wende ich ein. Wir sind schon ziemlich weit. Sieht Viktor das nicht so? Doch, antwortet Vera zögerlich, eigentlich schon, aber gerade er macht immer wieder die Erfahrung, in die Wand zu laufen oder instrumentalisiert zu werden. Ich glaube, er ist oft resigniert, resignierter, als er zugeben will. Wir müssen nicht nur das Wirtschaftssystem beeinflussen, hinzu kommt die Frage, ob unser demokratisches System überhaupt in der Lage ist, mit all dem fertig zu werden. Und Viktor sieht das eher pessimistisch, frage ich. Seit Jahren schon, antwortete Vera etwas leise. Es geht ja, also noch mehr um mehr. Es geht eigentlich um das, auch das politische System.
Genau, das sind eigentlich zwei Fragen, die da so mit drin rumschwingen, oder die ich jetzt da zumindest rauslese, mich gedanklich bewegt habe. Das eine ist, ist das, was mir bei Fridays for Future zum Beispiel auffällt, dass der Gegner nicht präzise benannt wird. Also früher in der Arbeiterbewegung war es ja schon der Kapitalist, auch symbolisiert mit seinem Zylinder oder wie auch immer, oder der dicken Zigarre. Da gab es schon einen klar ersichtlichen Feind. Ne? Mhm. Und ganz so platt kann man es natürlich heute nicht mehr aufziehen, aber inzwischen ist es so, dass das alles irgendwie in Systemzwängen oder wie auch immer verschwimmt, sodass du gar nicht siehst, dass auch noch reale Menschen dahinter stehen, die Macht haben, die Ressourcen, über die Verwendung von Ressourcen und Mitteln verfügen können. Und die muss man schon auch benennen, denke ich mal. Und man muss vor allen Dingen, und das ist die einzige Stelle, wo ich das Gefühl habe, der Kapitalismus schafft es auch durch Werbung oder durch Vereinnahmung von Konsumgeschichten. Also damit meine ich, irgendwo ist eine Rebellion, sofort wird das irgendwie in T-Shirts. Selbst bei Fridays for Futures habe ich schon gesehen, dass es da irgendwo Demo-Mode und Demo-Taschen und Merchandise und sonst was gibt. Also da ist der Kapitalismus schon extremst anpassungsfähig. Aber an einem Punkt glaube ich nicht, jedenfalls ist es so meine Hypothese, nämlich wenn es ums Eigentum geht. Eigentlich eine klassisch marxistische These, wenn du es so willst, aber wenn es ums Eigentum geht, dann hört der Spaß irgendwie auf. Also wenn es um Mietendeckel geht zum Beispiel, da wird schon massivst mobilisiert. Ne?
Ja.
Und das wären aber zum Beispiel Maßnahmen, die ja vor ein paar Jahren noch völlig utopisch klangen. Also ist jetzt ein anderes Feld, Mietendeckel, aber dass man da wirklich ins Eigentum eingreift, hätte ich gar nicht erwartet, dass das überhaupt irgendwie geht. Und ich vermute auch mal, dass irgendwelche Gerichte das auch noch mal kippen werden. Aber auf der Ebene könnte man natürlich schon angreifen. Und da müsste man dann aber auch deutlich werden dazu. Ne? Und das ist mir zu appellhaft zurzeit, dass ein Appell an die Regierung, an die Leute, die in Davos sich treffen, an wen auch immer, an die Industrie irgendwie gerichtet wird. Aber so mehr in die Richtung, denkt mal drüber nach, macht mal was und nicht, wir wollen jetzt konkret, dass euch was weggenommen wird.
Aber was wäre damit gemeint, wenn meine, ich frage das und ich habe selbst geschrieben, aber was wäre damit gemeint, wenn gesagt wird, es geht nicht nur um die Veränderung eines Wirtschaftssystems, sondern es geht auch um eine politische Veränderung, es geht auch um eine Veränderung des demokratischen Zusammenseins, möglicherweise auch um ein ganz anderes und neues Verständnis von Demokratie. Was kann das sein? Es wäre ja mal interessant, auch mit Fridays for Future zu diskutieren, weil ich finde auch, sie bleiben zu allgemein und zu unklar.
Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Also in der Linken werden ja alle möglichen, wie soll ich sagen, eher basisdemokratischen Varianten sind diskutiert worden, wie Rätedemokratie und ähnliches, aber das war alles bisher jetzt noch nicht so richtig so, dass man das Gefühl hatte, das sind jetzt wirklich erfolgversprechende Methoden oder Modelle oder Systeme, die man in die man Demokratie transferieren kann. Ich denke schon, ein wichtiger Punkt ist die Öffentlichkeit. Zum einen die klassische Öffentlichkeit, sage ich mal, Printmedien und Fernsehen und sowas sind natürlich immer noch auch in der Hand von Unternehmen, die auch sozusagen Kapitalinteressen haben oder in dieser Kapitalinteressenszene irgendwie mit verankert sind. Und was die sozialen Netzwerke und diese Dinge betrifft, da ist es natürlich auch so, dass das jetzt auch nicht irgendwie sonderlich demokratisch strukturiert ist. Da kann zwar jeder sagen, was er will und seine eigenen Blasen erschaffen, aber das wird natürlich sehr stark durch die Algorithmen von Facebook und ähnlichen Unternehmen gesteuert. Also das ist, also in dem Punkt könnte man aber schon was machen. Man könnte natürlich gucken, dass man Facebook ein bisschen zerschlägt oder alternative von der Gesellschaft kontrollierte soziale Mediennetzwerke schafft und auch im Printmedienbereich oder im Bereich des öffentlichen oder des Fernsehens bin ich ja ein großer Verfechter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, muss ich sagen, weil ich denke, da gibt es zumindest noch mal die Idee dahinter, dass dass Medien gesellschaftlich irgendwie kontrolliert werden und nicht von Unternehmen.
Mir fallen jetzt zwei Sachen ein dazu noch, zu dieser politischen Einfluss oder auch vielleicht zu der Frage, wo geht eigentlich Politik mal ganz überraschend über sich hinaus? Das ist einmal der Lockdown während der Pandemie. Das ist ja nun ein Beschluss gewesen, der alle betraf und auch die großen Firmen betraf. Und das andere war der Ausstieg aus der Atomindustrie.
Ja.
Aus den Atomkraftwerken oder Reaktoren. Das sind ja eigentlich politische Beschlüsse gewesen, die beide auch das Kapital betreffen. Im ersten Fall hat das Kapital aller Wahrscheinlichkeit nach ziemlich schnell eingesehen, dass es auch für es selbst, für sich selbst, ist der beste Beschluss gewesen ist, erstmal einen Lockdown zu machen, damit es nicht komplett den Bach runtergeht und man sich jetzt überlegen kann, welche Subventionen kann man jetzt einstreichen für die nächsten Monate. Bei der Atomindustrie ist es nicht so eindeutig. Das widersprach tatsächlich Unternehmensinteressen und wurde trotzdem durchgesetzt. Also es geht schon.
Es geht schon. Was aber auffällig ist in beiden Fällen, ist ja, dass du wirklich eine unmittelbare Katastrophe oder katastrophenähnliche Situation als Auslöser gehabt hast. Ne?
Ja.
Und beim Atomausstieg, das würde ich jetzt auch nicht ganz so optimistisch sehen wie du, dass das wirklich gegen die Kapitalinteressen gerichtet war. Das war natürlich gegen die Interessen der Kapitalbesitzer der klassischen Energieunternehmen, denen die Atomkraftwerke gehört haben. Aber parallel hatte sich ja schon das Feld der erneuerbaren Energien auch entfaltet. Und insoweit gab es natürlich auch andere Kräfte, die im Bereich der Unternehmen, die das gerade gut
fanden. Und es gab auch Ausgleichszahlungen. Ne? Es gab auch in dem Falle Geld.
Ja, und das war, glaube ich, dann auch eine gute Abwägung zu sagen, da sind wir vielleicht auch Weltmarktvorreiter, wenn wir da schon mal aussteigen und auf ein anderes Pferd setzen. Das war sicherlich, also mutig würde ich das schon trotzdem nennen. Mhm. Aber wenn du dich erinnerst, wurde kurz vor Fukushima ja auch noch diskutiert, dass man die Laufzeiten doch wieder verlängert.
Ja, ja.
Also von daher ist es schon sind schon Kräftemessen von verschiedenen Kapitalgruppen. Ne? Mhm. Bei Corona finde ich es erstaunlich, weil erstmal würdest du klassisch sozusagen ableiten, dass das Wichtigste ist, dass die Industrie weiterläuft und wenn da ein paar alte Leute sterben, dann sollte das eigentlich das ganze System nicht aufhalten, so ungefähr.
Ja.
Und so ein bisschen in die Richtung ging es ja auch oder geht es in den USA auch. Aber vielleicht ist die Welt auch nicht so einfach, wie ich das dann denke, dass man die Alten einfach opfern kann, ohne dass die Gesellschaft und die Unternehmen nicht mehr, sind ja auch Konsumenten, muss man sagen.
Ja.
Aber ich fand es trotzdem erstaunlich, dass das gemacht worden ist, fand ich schon erstaunlich.
Ja gut, also jetzt sind wir schon bei zwei Unglücken angekommen. In dem Roman selbst wird ja auch nochmal neben der Klimakatastrophe ein völlig anderes Unglück angesprochen, über das wir jetzt gar nicht geredet haben, wollen wir auch nicht, soll ja auch ein bisschen Geheimnis bleiben, worauf das alles hinausläuft in diesem Roman. In der Wirklichkeit haben wir zumindest zwei oder handfest oder ganz nah jetzt gerade ein Unglück erlebt. Ich werde auch gleich wieder querlüften hier, nämlich diese Pandemie. Dazu haben wir auch noch ein Lied, was sich natürlich nicht auf die Pandemie bezieht oder gar nicht bezogen hat, als es entstand, sondern auf diesen Roman. Und das können wir uns jetzt noch anhören.
Na, bin gespannt.
Vielen Dank, Manuel.
Es sitzt auf einem dunklen Ast in schwarzer, ferner Welt. Sein Blick ist wach und dennoch fremd, ein Blick, der mir missfällt. Dann hebt es seine Flügel an und stürzt zu mir herab. Er greift mich und fliegt fort mit mir in eine finstere Nacht. Es kommt ganz still, ist dir ganz nah, doch du nimmst es nicht wahr. Es trifft dich nie, die anderen schon, auf einmal ist es da. So treib ich still und willenlos, der Flug ist ewig lang. Er führt mich fort, ich frage mich, wo er nur enden kann. Wann wird es wieder heller sein? Wie komm ich neu ans Licht? Wie kann ich wieder sein wie sonst? Die Antwort gibt es nicht. Es kommt ganz still, ist dir ganz nah, doch du nimmst es nicht wahr? Es trifft dich nie, die anderen schon, auf einmal ist es da. Es kommt ganz still, ist dir ganz nah, doch du nimmst es nicht wahr. Es trifft dich nie, die anderen schon, auf einmal ist es da. Auf einmal ist es da. Bleibt für immer wahr.